Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Streng vertraulich Unternehmergeheimnisse. Heute mit Martin Tillert und mir, Pia Tischer, eurem Podcast-Host, wenn es um Unternehmergeheimnisse geht. Und ja, vielleicht das Thema heute ist noch teilweise ein Geheimnis. Es geht um Employer of Record. Und wenn ihr euch fragt, Employer of Record, was ist das, dann wird es auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich bin sehr froh, den Martin Tillert auf der Staffing Pro, das ist eine HR-Messe, dieses Jahr in Wiesbaden wieder getroffen zu haben. Wir kennen uns noch aus alten Zeiten über Indeed und er ist mittlerweile Spezialist für das Thema Employer of Record. Und ich habe gesagt, das müssen wir unbedingt unseren Podcast-Hörern mal näher bringen, das Thema, weil es super spannend ist. Ja, jetzt will ich es nicht zu geheim machen, lieber Martin. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was macht dein Unternehmen in aller Kürze? Denn dann lösen wir gleich nochmal das Thema Employer of Record auf.
Streng vertraulich. Unternehmergeheimnisse. Der Podcast für Unternehmer, Geschäftsführer und Personalverantwortliche. Von deiner Gastgeberin Pia Tischer erfährst du, wie du mit den richtigen Mitarbeitern umsetzt, wächst und langfristig erfolgreich bist.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, freut mich auch, hier zu sein und über das Thema Employer of Record sprechen zu können. Ist tatsächlich für viele wahrscheinlich immer noch ein bisschen neu. Ich bin bei der Firma WorkMotion für den Bereich Partner verantwortlich im Dachraum und kenne das Thema schon länger. Wir kennen uns ja seit Indeed im Personal, im HR-Tech-Personalbereich bin ich schon seit 2016 unterwegs. Und da haben wir die Verbindung von Coveto mit Indeed, mit der Plattform hergestellt damals zu der Zeit. Und jetzt bin ich seit aber mittlerweile auch schon 4 Jahren im Employer of Record, also so neu ist er nicht. Und was bedeutet Employer of Record, damit ich das mal sage, einfach eingetragener Arbeitgeber auf Deutsch kann man das übersetzen. Und das bedeutet, dass wir helfen, Personal einzustellen in Ländern, wo die Firmen eigentlich keine Betriebsstätte haben. Also ein recht einfaches Konzept, aber gibt es viele Möglichkeiten, das anzuwenden.
Okay, um alle nochmal so abzuholen, wenn du es auf einer Party erklären würdest.
Ja, kommt immer drauf an, wo ich dann bin. Wie laut, ne? Wie erkläre ich das kurz auf der Party? Meistens ist es ja so, wir kennen uns ja aus dem deutschen Arbeitsmarkt hier bei uns, weil wir alle irgendwo eingestellt sind bei irgendeinem Arbeitgeber. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du möchtest jemanden einstellen oder findest jemanden, der super zu deiner Firma passt oder einen tollen Skill hat, den du brauchen könntest, der kommt aber leider aus einem anderen Land. Dann könntest du ihn hier in Deutschland nicht einstellen, sondern du müsstest ihn im Prinzip nach Deutschland bewegen. Und das ist ja das, wie wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben. Aber mit einem Employer of Record könntest du ihn in jedem Land eigentlich dieser Welt einstellen, ohne dass du eine Betriebsstätte dort gründen musst. Denn das ist die Voraussetzung, um überhaupt Personal einstellen zu können. Und das macht ein Employer of Record.
Okay. Und das ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, für zwei oder mindestens zwei Anwendungsfälle. Einmal, ich finde jemand im Ausland, der gut zu meinem Unternehmen, meiner Arbeit, die ich in Deutschland erledige, passt. Dann könnte ich denjenigen beschäftigen und er bleibt weiter in seinem Heimatland. Mhm. Oder ich habe die Herausforderung und sage, ich will jetzt nehmen wir mal den portugiesischen oder polnischen Markt. Polen ist für viele im Moment auch so ein Thema, ich will den polnischen Markt erobern und ich möchte dort präsent sein, will aber jetzt nicht unbedingt eine Niederlassung eröffnen.
Genau. Ja, genau. Das sind zwei Fälle, über die, also es gibt noch ein paar mehr, aber das sind schon mal so zwei Fälle, die sehr häufig vorkommen. Und das sind aber auch meistens dann Firmen, die in der Expansion sind, wenn ich jetzt den einen Fall nehme. Das heißt, ich bin vielleicht ein Startup, ich bin ein mittelständisches Unternehmen und möchte mein Business ausweiten und in andere Länder expandieren. Dann kann ich normalerweise das nur machen, indem ich erstmal eine Betriebsstätte baue. Und das kann dauern, das ist teuer, das kostet viel Schweiß, Geld und Tränen. Und dann, wenn ich die stehen habe, dann dürfte ich erst Personal einstellen. Und Das heißt, das dauert natürlich alles einen Ticken länger, wenn
Und
ich
da muss ich
das.
mich auch auskennen in
Da muss ich mich auskennen. Ich
Betriebsstätten.
brauche jemanden, der mir diese Betriebsstätte baut. Das können Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter machen. Machen die auch, das kann man alles selber machen. Aber es dauert natürlich länger und ich muss mich auch ein bisschen anders engagieren dahinter, bis das Ganze steht. So, und dann würde ich jemanden suchen, den ich in dem Land dann einstelle. Und bis ich, wenn ich den dann gefunden habe, kann ich ihn einstellen. Wenn mir dann irgendwann aber auch wieder das, oder sagen wir mal so, das war nicht so erfolgreich, weil das in dem Land vielleicht nicht klappt. Da sind andere Marktbegebenheiten, andere Wettbewerber etc. Und ich merke, nee, dieses Land passt doch nicht, ich muss ein anderes nehmen. Dann müsste ich ja die Betriebsstätte auch wieder abwickeln.
Auflösen, ja.
Und dafür ist genauso ein Employer of Record ein super Modell, um diese Märkte auch zu testen. Wir merken heute gerade bei Startups, die testen nicht einen Markt, wie man das damals machte, und dann, wir gehen erstmal nach Amerika. Und dann gehen wir in, weiß ich nicht, nach Indien oder nach China. Und, ne, und wenn ich den einen Weg gemacht habe, dann haben die meistens das Businessmodell in dem anderen schon längst kopiert, weil das so lange dauert und weil es auch so teuer ist. Startups haben ja auch nicht die Ressourcen, dass sie teilweise mehrere Länder überblicken können, wenn sie da personalrechtliche Dinge haben, steuerrechtliche Dinge und, und. Und das muss man natürlich alles managen können. Und mit einem Employer of Record ist es relativ einfach, weil ich könnte dann 4, 5, 10, so viel wie ich möchte, Länder gleichzeitig testen, ohne dass ich einen riesen Invest habe.
Und du hast halt praktisch diesen Zwischenschritt gespart, mit der Betriebsstätte. Und ich glaube, Geschwindigkeit ist ja im Moment für uns alle extrem wichtig, weil
Genau.
du hast es in so einem Nebensatz gesagt, früher hat man mal einen Markt getestet und mal geguckt, wie ist es, auf die Gefahr hin, dass dann halt in anderen Märkten das schon kopiert wurde. Und was ich so rausgehört habe, ist, dass du sagst, gibt Startups, die dann sagen, okay, wir testen das nicht in einem Land, sondern jetzt in gleich 5 oder 10 gleichzeitig. Mal abgesehen davon, dass man natürlich die organisatorischen Strukturen schaffen muss, aber die muss ich ja für meine eigenen Mitarbeiter oder für alle meine Beschäftigten
Ja, genau.
schaffen.
Das Management, also die Tätigkeit wird ja für dich verrichtet, die Reporting-Linien, das muss ja alles da sowieso stehen, wenn ich das machen möchte. Das ist ja kein Thema von uns. Das ist ja was von unseren Kunden, was sie selber betreiben. Wir kümmern uns dann um die rechtlichen Dinge in dem Land und da vor allen Dingen darum, dass die Personen in dem Land ihr Geld rechtzeitig und richtig überwiesen bekommen, was ja vor allen Dingen wichtig ist, damit sie glücklich und zufrieden sind, ne?
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so generisch von Ländern gesprochen. Ich hatte 2 europäische Länder jetzt genannt. Du hast von USA oder Indien gesprochen. Wo kann ich denn überall oder aus welchen Ländern kann ich denn überall Mitarbeiter einstellen oder das nutzen, um in den Ländern Fuß zu fassen? Seid ihr da ausschließlich auf dem europäischen Markt oder könnte ich auch jemanden in Texas mir suchen oder wo gibt es da Grenzen?
Eigentlich ist es unbegrenzt. Also wir haben die Möglichkeit, in 160 Ländern Personen einzustellen. Wenn ich jetzt als deutsche Firma sage, ich möchte nach Thailand, geht alles kein Problem, ne? Aber wir sind eine deutsche Firma, wir sind gegründet in Berlin und wir haben unseren Schwerpunkt hier in Europa und auch die deutschen Firmen. Und das ist auch ein Thema, was natürlich auch Zeit. Zonenmäßig erstmal interessant ist, weil ich dann sagen
Ja.
würde, irgendwie, ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt in Thailand bin, bin ich in einer komplett anderen Zeitzone. Da ist das Arbeiten natürlich schwierig. Wenn ich dort Personal habe, dann muss ich schon gucken, wie ich das organisiert bekomme. So alles so plus eine Zeitzone um uns herum, das ist oder zwei, das ist noch machbar und einfacher. Von daher ist auch jetzt hier aus Deutschland heraus der Sweet Spot in Europa. Und da reicht es auch, da gibt es genügend Länder, wo man Personal, also wir hatten ja den ersten Fall gerade noch nicht oder den zweiten Fall noch nicht besprochen, dass ich Personal suche und in Deutschland vielleicht nicht finde, was ich aber
Ja.
dann auf dem globalen Arbeitsmarkt doch finden kann. Und der ist ja auch sehr groß. Es gibt andere Arbeitslosenzahlen, andere Marktdaten von den verfügbaren Arbeitskräften in den Märkten und junge, alte Bevölkerung etc. Und da gibt es auch in Europa Märkte, wo sehr viele junge Talente gut ausgebildet von der Universität als Abgänger kommen oder auch schon ausgebildet und fertig im Job waren, aber immer noch einen Job suchen. Die finde ich, wenn ich die Grenzen aufmache und nicht nur in Deutschland gucke, sondern auch europaweit oder weltweit.
Okay. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, aber vielleicht können wir es da nochmal zusammenfassen, so in welchen konkreten Situationen ein Employer of Record für ein Unternehmen Sinn macht. Also praktisch, wir hatten jetzt einmal Remote-Mitarbeiter im Ausland, Markteintritt ohne eigene Gesellschaft. Fällt dir noch, gibt es noch?
Ja, es gibt noch ein paar andere. Also Markteintritt ohne eigene Gesellschaft ist etwas, wenn du expandieren möchtest, natürlich, weil du dann im lokalen Markt auch die Leute brauchst, die sich dort auskennen. Du willst ja ein Netzwerk haben und, und. Na, die kriegst du, bisher hat man das häufig auch noch mit Expats gemacht, die ich rübergeschickt habe, aber die kennen den Markt nicht so genau. Die kommen aus dem eigenen Markt, die kennen das Produkt gut, aber nicht die Märkte, in die sie rein sollen. Von daher macht es ja auch Sinn, sich vor Ort die richtigen Leute dann zu suchen, die Experten einzustellen und auch zu finden, die dann dir dort vor Ort weiterhelfen. Wenn ich jetzt bei der Suche aus Deutschland heraus auf dem globalen Markt unterwegs bin, dann kann ich mir verschiedene Sachen vorstellen. Entweder habe ich auch als Startups, was häufig ist, oder auch im Mittelstand, vielleicht nicht das Budget, um den Top-Entwickler in Deutschland einzustellen, weil da müssen wir teilweise auch mal schauen, wo sind die die Payment-Levels. Wenn ich in Deutschland hier bin, dann bin ich in den USA hier. Aber ich bin vielleicht in Kroatien oder auf dem Balkan irgendwo hier unten oder einen Ticken
Genau,
drunter.
es
Und da
ist ein
kann ich
Podcast,
natürlich.
der Martin hat das schön dargestellt. Aber also in USA, wenn ich jemanden habe, der in Palo Alto sitzt, dann wird das recht teuer für ein deutsches
Genau.
Unternehmen. Da zahlst du dann das Zehnfache. Aber wenn, was hast du für Länder genannt?
Ja, wenn ich jetzt vielleicht in den USA bin, hast du recht, dann bin ich bei weit über 150, 190.000 für Top-Entwickler, wenn ich die haben will. Da sind wir in Deutschland schon ein Billiglohnland für Entwickler teilweise verglichen damit. Aber wenn ich aus Deutschland heraus in Balkan gucke und gucke mir vielleicht ich weiß nicht, die Balkanländer, wenn man Kroatien guckt als Beispiel, da bin ich in dem Gehaltslevel weit darunter. Da bin ich vielleicht bei 60.000 oder so. Und es geht auch noch teilweise runter bis 30.000. Und das kann man dann auch die Zeitzone selber natürlich entlang suchen. Und wir haben als WorkMotion selber auch das Ganze genutzt und leben auch unseren Produkt. Wir haben ein Developer-Team in Kairo sitzen. Auch sehr gut ausgebildete Top-Leute, aber eben auch nicht so teuer wie hier in Deutschland. Also um einfach so diesen Punkt dabei zu haben. Aber die Frage war ja, was gibt es noch für Dinge? Vielleicht gerade was wir eigentlich so den Klassiker nennen bei uns und was am häufigsten bei uns passiert, weil wir auch gerade aus dem deutschen Markt herauskommen, ist, dass der Fall passiert, dass Firmen hören, ich möchte auswandern. So, und jetzt kommt so ein
Ja, das ist
Leistungsträger,
natürlich.
der sagt zu dir, ich will auswandern nach Spanien, die letzten 10 Jahre meines Arbeitslebens oder vor allen Dingen auch die jüngere Generation, nee, ich will flexibel unterwegs sein, ich möchte mal in diesem Land, in dem Land ein paar Jahre arbeiten. Und du sagst dir, Mist, den will ich nicht verlieren. Wenn ich den, da kennen wir ja wieder das Zurückverfolgen, neu besetzen, es dauert
Also
mittlerweile
Retention
ja,
ist da noch ein wichtiger
genau,
Punkt, die
Employer
Mitarbeiter
Branding
binden.
vielleicht als
Auch.
Stichwort, aber das Retention-Thema, die möchte ich nicht verlieren. Ich möchte das vielleicht machen und denen die Möglichkeit geben, dass sie von Spanien aus arbeiten, wenn das ein Job ist, bei dem das geht, muss man ja mal dazu sagen. Und das kannst du mit uns natürlich sehr einfach machen. Und da sind Länder, vor allen Dingen Spanien, Portugal, Italien, die, wo wir die größte Bewegung hinsehen gerade.
Okay. Ja, ich glaube, das ist ja auch im Moment so ein Trend. So, wenn jemand vielleicht mal über Workation oder so gemerkt hat, auch Portugal oder so ist ein nettes Land, könnte ich mir vorstellen, längerfristig hier zu arbeiten, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit, den Mitarbeiter zu behalten und trotzdem alles ganz perfekt geregelt zu
Ja,
haben.
genau. Und wir finden ja auch mittlerweile sehr viele Fachkräfte, deutsche Fachkräfte, also wirklich hier ausgebildet, aber leben teilweise schon in Malaga, Barcelona, in diesen Spots oder Lissabon. Und die suchen vielleicht auch einen deutschen Arbeitgeber, weil sie in Spanien den gar nicht finden und könnten sehr schnell auch dort eingestellt werden. Also da, das gibt schon auch
Sehr viele Möglichkeiten.
einen großen Bereich in dem Thema, der von Mitarbeitenden, die da unterwegs sind. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist vielleicht, wer dann noch nicht drüber nachgedacht hat oder das noch nicht mitbekommen hat, das lohnt sich vielleicht mal.
Ja, also ich glaube, so in den verschiedenen Situationen kann der ein oder andere schon gewesen sein und hat dann eben nicht Employer of Record auf dem Schirm gehabt. Um noch mal so ein bisschen ins, also ganz klar, wir machen keine Rechtsberatung, ganz ausdrücklich nicht. sondern wir sprechen hier einfach nur über Erfahrungen. Das ersetzt und ist ausdrücklich keine Rechtsberatung. Aber wie funktioniert das denn rechtlich? Wer ist denn da der echte Arbeitgeber? Wer hat das Sagen im Tagesgeschäft? Wie wird das dem Mitarbeiter gegenüber kommuniziert? Wie sieht das aus?
Ja, das ist eine gute Frage, die ja auch viele von den Angestellte und auch die Arbeitgeber haben. Das ist genau der Punkt. Wir werden in dem Fall immer der Arbeitgeber, weil wir unsere Betriebsstätte in dem Land haben, auf der wir diese Personen einstellen. Das heißt, du hast deinen Arbeitsvertrag, auf dem steht auch unser Logo drauf, ne? In dem Employer of Record Modell. Und da ist die ganze Verantwortung dann bei uns. Das heißt, da übernehmen wir die Verantwortung für die Gehaltszahlungen, für die Steuern, für die Abgaben, aber auch für die Versicherung. Und der Arbeitgeber bekommt aber die Arbeitsleistung direkt vom Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Und da sind wir quasi gar nicht weisungsgebunden. Wir kümmern uns wirklich da auch nur um die rechtlichen Fragen, wie sind die, weiß ich nicht, Urlaubszeiten, Krankheitsthemen oder ganz Klassiker ist dann eben Schwangerschaftsurlaub, wie wird das in anderen Ländern gehandhabt, dann diese
ja,
Themen,
so
die muss man ja alle,
Urlaubsanspruch,
genau, Tage und Kündigungsfristen vor allen Dingen auch, weil wir müssen die Personen dann am Ende auch kündigen, wenn dann ein Arbeitsverhältnis zu Ende geht, das ist dann unser Thema, aber immer in Abstimmung mit dem Kunden und mit dem Talent, was wir eingestellt haben.
Okay, aber ich müsste mir als Arbeitgeber jetzt keine Gedanken, klar muss ich das irgendwo mit einkalkulieren, aber ihr wisst dann genau, wie ist der Urlaubsanspruch, wie sind Kündigungsfristen, was ist im Krankheitsfall, was ist im Fall von, wenn Schwangerschaft, Elternzeit, solche Geschichten anstehen, das habt ihr alles dann auf dem Schirm.
Das ist genau der Kern von unserem Business, unser Know-how, was wir haben, wo wir jedem helfen können. Wir haben eben auch die Leute, die sich in den Ländern auskennen und dort auch Frage und Antwort in kurzer Zeit geben können. Das ist auch eine Stärke von uns, nämlich dieser Service-Gedanke dahinter. Wir verkaufen hier es ist keine reine Software, es ist ein softwaregestütztes, ich meine, das ist ja euer Business eben auch, ein Personalmanagementsystem. Wir sind ein globales Personalmanagementsystem und mit einem Service dahinter, ne? Das heißt, wir müssen ja die Menschen auch managen.
Ich hatte im Vorfeld jemand erzählt, ich habe einen Podcast auf, geht um Employer of Record und habe das kurz erzählt. Und dann war so die Meinung des Gegenübers, das ist sowas wie Zeitarbeit. Und da habe ich gesagt, nein, dann hört ihr den Podcast mal an. Das ist was ganz anderes. Aber wo würde man denn, wie würdest du den Unterschied am besten nochmal so rausarbeiten?
Ja, jetzt haben wir uns auf der Staffing Pro getroffen, klar.
Das hat also für alle, die jetzt die Staffing Pro nicht kennen, die Staffing Pro in Wiesbaden ist so die Leitmesse für die Personaldienstleistungsbranche, findet einmal im Jahr in Wiesbaden statt und dort sind nur Unternehmen aus der Personaldienstleistungsbranche, also Vermittler, Überlasser und alles, was so damit zu tun hat.
Genau, und das war jetzt gar nicht so der Grund, weshalb ich unbedingt dahin gegangen bin. Aber klar, wir werden häufig in diese Ecke Zeitarbeit gestellt, aber wir machen keine Zeitarbeit. Wir haben auch sehr lang andauernde Anstellungsverhältnisse, die über viele Jahre hinweg gehen können. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Zeitarbeit, ne?
Das ist, darüber nämlich das Thema Zeitarbeit hat ja diese maximale Überlassungsdauer. Das wäre bei euch kein Thema. Also wenn ich jemanden einstelle und der ist da 5, 6 Jahre glücklich oder länger, dann kann das so lange laufen, wie man möchte.
Jein, eingeschränkt. Es kommt auf das Land an. Also in Deutschland haben wir Rechtsgrundlagen, die das verbieten. Da dürfen wir nur 18 Monate einstellen. Und danach endet dieses Beschäftigungsverhältnis. Und da ist es auch sehr wichtig, das sauber zu trennen, weil wir haben eine Arbeitnehmerüberlassungslizenz von der Arbeitsagentur und halten uns auch an die Regeln. Das heißt, da muss man dann sagen, es gibt andere Wege, so wie Direct Hiring, was wir anbieten in Deutschland. Aber wenn du in Spanien bist, da geht das, oder auch in anderen Ländern Europas, da geht das zum Teil unbefristet lange und da kannst du deine Leute dann eben auch so lange einstellen, wie du sie angestellt haben möchtest, genauso als wenn sie in Deutschland wären.
Also wenn ich jetzt deutscher Arbeitgeber bin und habe jemanden, bleiben wir ruhig bei Portugal nur als Beispiel, und dort könnte jemand mehrere Jahre für mich arbeiten,
genau,
weil die Gesetzeslage es dort zulässt.
weil die Gesetzeslage es dort zulässt. Und zum Thema Überlassung, wir überlassen ja auch keinen in dem Sinne. Wir haben keine Mitarbeitenden bei uns auf Halde, wo wir sagen, hier, die könnten wir dir jetzt in Spanien einstellen oder in einem anderen Land, was ein typisches Zeitarbeitsthema ja ist, sodass ich da vielleicht auch die Leute schon auf meiner Payroll habe und die immer wieder an neue Arbeitgebende vermitteln, das ist nicht unser Business. Unser Business ist, dass der Arbeitgeber selber, unser Kunde, die Mitarbeitenden entweder selber findet und dann sagt, ich möchte die über euch in dem Land jetzt für mich einstellen. Also da ist der Unterschied schon sehr klar.
Okay, also wir können dafür sorgen, dass er die richtigen findet und dann über euch beschäftigt werden können. Was kostet sowas denn? Also wir haben einmal ja das Modell, ich müsste vielleicht eine Auslandsgesellschaft oder eine Betriebsstätte gründen. Das würde mich ja schon viel Geld kosten.
Ja.
Schon mal vielleicht gar nicht so von den Gebühren, aber von Zeitaufwand, Steuerberater, Notar oder was ich da alles brauche. Davon mal abgesehen, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter in einem EU-Land beschäftigte, klar, der kriegt seinen Lohn, aber kostet das Doppelte, das Dreifache, Vierfache von dem, was er verdient, so ungefähr, kannst du uns da was dazu sagen, ohne natürlich, es kommt sicher auch ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Aber
ja, es kommt, wenn man das weltweit sieht, auch auf ein paar Länder an, die ein bisschen komplexer sind, da ist der Preis nochmal ein Ticken höher.
Der Aufwand
höher.
Für euch auch einfach
größer. Der Aufwand auch größer und je nach Aufwand und Land und Komplexität unterscheidet sich das ein bisschen, aber in der Regel ist es relativ einfach zu beantworten. Wenn ich in ein Land gehe und möchte mir eine Betriebsstätte aufbauen, dann muss ich damit rechnen, dass ich teilweise mehrere Monate bis zu einem Jahr, kommt auch wieder aufs Land an, dort warte, bis ich soweit fertig bin. Also es muss jemand, der unterschriftsberechtigt ist, auch vor Ort mal sein und eine Bank Unterschrift zu geben und. Das sind also Dinge, die muss man alle, das muss man machen, ne? Und da kommen auch teilweise 60 bis 100.000 Euro mit auflaufen, wenn ich da diesen Weg gehen möchte. Versus ich nehme ein Employer of Record. Wir haben eine Service-Fee, die wir aufrufen dafür und die liegt bei, sagen wir mal, im Schnitt irgendwie 600 Euro. Und das ist dann monatlich
für den
Service, den wir aufrufen. Und da kannst du, wenn du eine Betriebsstätte baust, kannst du schon mal locker in anderthalb Jahre oder sowas diesen Service nutzen, falsche Rechnung. Wir sind ja bei 7.200, bei 600 mit 12. Das heißt, da kannst du ein paar Jahre jemanden einstellen über ein Employer of Record. Das rechnet sich sofort.
Okay. Ab welcher Mitarbeiterzahl lohnt sich das denn? Kann ich das für einen machen oder?
Ja, wir fangen bei einem, fängt das meistens auch an und dann weitet sich das aus, weil wir das Modell häufig beim Kunden, da kommt das so gut an, dass sie sagen, ja, das ist ja doch ganz schön einfach, das Ganze zu managen, so dass das dann wächst, weil es sehr gut funktioniert und ab. Ja, aber es gibt keinen festen Punkt, wo es sich nicht mehr rechnet. Das liegt ja auch wieder an den Kosten und Preisen. Aber wir haben auch, sagen wir mal, 4 bis 5 oder 10, wenn das wächst, dass man dann sagt, Mensch, jetzt habe ich aber eine gewisse Größe, da lohnt sich eine eigene Betriebsstätte zu haben. Wir haben zusätzlich zu vielen anderen Employer of Records, die es am Markt ja mittlerweile gibt, auch noch ein Direct-Hiring-Angebot. Man könnte als nächsten Schritt ein Direct-Hiring machen. Dann melden wir den Arbeitgeber als den Kunden als Arbeitgeber in dem Land an und können die gleichen Services weiter betreiben. Das Ganze ist ein bisschen günstiger als ein Employer of Record, weil wir nicht so dieses Risiko haben dabei. Das wäre dann der nächste Schritt, weil es auch ein bisschen dauert, das Ganze anzumelden. Ist das so die nächste logische Folge dann daraus? Und das machen viele, dass sie dann entweder endet das Verhältnis oder sie sagen, ich baue es auf und dann habe ich irgendwie eine eigene Betriebsstätte am Ende. Und das geht bei 5 bis 10, würde ich sagen, ist so dieser Break-Even.
Okay, super. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die Unternehmen machen, wenn sie sagen, Employer of Record, das machen wir jetzt, was kann denn schiefgehen?
Oh ja, das ist eine schwierige Frage, weil das ist schwer zu beantworten. Der Punkt, der mir da gleich der erste Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, ist der, dass die falschen Employer of Record auszuwählen, ist ein großer Fehler. Ich muss die Employer of Record vorher wirklich schon challengen und mir angucken. Es
Also
gibt Teil
Dienstleister.
die Dienstleister, also unsere Wettbewerber teilweise. Ich muss anschauen, wo, in welchem Land möchte ich sein, wie soll das Ganze laufen. Wir hatten gerade über dieses Arbeitnehmerüberlassungsthema in Deutschland geredet, an das wir uns halten müssen. Wenn du hier jemanden hast, der das zum Beispiel nicht einhält, dann solltest du die Finger von dem Anbieter lassen, zum Beispiel. Und solche Dinge muss man schon auch prüfen. Also wir haben
Welche
natürlich das.
Fragen sollte man dann dem Dienstleister stellen? Hast du da so einen
Ja,
Tipp?
das wäre ja genau die Frage, wie gehst du mit dem Einstellen in Deutschland um? Das wäre eine Frage. Aber wir sind als Anbieter aus dem deutschen Markt herausgekommen und halten uns auch an die ganzen deutschen Regeln. Wir sind, glaube ich, einer der wenigen, die sich freiwillig zertifizieren lassen haben. Wir haben ein deutsches Rechenzentrum und solche Dinge sind ja heute immer wichtiger, wenn wir
Auch
darüber
Thema, ja.
nachdenken. Und wo sind die Daten gehostet? Wie gehen die ja mit den Daten um? Und vor allen Dingen, wie sind die Prozesse und wie sind sie bewertet? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger
Ja,
Punkt, sich
und sich vielleicht.
anzugucken, was für einen Service kann ich denn hier erwarten und wie gut wird der von den Kunden auch angenommen?
Und das Ganze ist ja softwarebasiert. Das zeigt ihr wahrscheinlich auch vorher, dass man sieht, mit welcher Oberfläche bin ich
Da
da
sind wir sehr
unterwegs.
transparent. Da kriegt auch jeder Kunde, wenn er möchte, vorher eine Demo-Zugang. Da kann er sich das anschauen und dann selber ein bisschen rumprobieren. Wir haben sehr viel auch gerade an Knowledge-Based-Themen dahinter. Heutzutage natürlich auch KI unterstützt, dass du Antworten automatisch kriegst, wenn du Fragen hast. Aber auch unsere Leute, die reagieren sehr schnell und sehr gut. Das sehen wir auch, dass wir da, glaube ich, mit den höchsten Level an nicht nur Vertrauen, was ich gerade gesagt habe, sondern auch an Einfachheit und an Qualität haben im Markt. Da legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Kunden da sich abgeholt fühlen und nicht warten müssen, bis sie eine Antwort bekommen, sondern dass wir da auch sehr schnell sind.
Okay, also das wäre schon so einmal die Kompetenz abklopfen, sich auch mal die Software angucken und auf jeden Fall vorher sprechen mit dem Anbieter, bevor man eine Auswahl trifft. Jetzt ist ja Recruiting mein Kernthema. Das ist dann zwar nicht das, was ihr macht, aber vielleicht bekommst du da mit. Gibt es denn da auch Fehler, wo man vielleicht in Deutschland einen Recruiting-Prozess hat, den man sehr strukturiert macht und sich die Leute genau anguckt und dann so den ersten Mitarbeiter, der, ich sag mal, offshore ist, dass man dann einen Zoom-Call macht und sagt, Mensch, der hat richtig Ahnung scheinbar, den stellen wir ein und stellt dann fest, es passt nicht. Erlebt ihr das, dass da,
Ja, das kriegen wir ja nicht so direkt mit. Das kriegen wir
außer die
höchstens.
würden ganz schnell wieder ständig entlassen
Genau,
werden?
das kann ja passieren, ist aber jetzt nichts, was ich jetzt, wo ich einen Einblick habe, dass das passiert ist. Da bin ich jetzt auch wahrscheinlich noch zu kurz erst bei WorkMotion, weil ich erst seit Oktober da bin. Aber der Punkt, den du hast, ist schon richtig. Wir haben natürlich in Deutschland andere Prozesse. Ob die besser sind oder schlechter, das müssen andere, glaube ich, bewerten. Aber ich kenne auch sehr viele Prozesse aus anderen Ländern, die ein bisschen anders sind. Und da kann man natürlich auch, muss man aufpassen, was gibt es für Fragen, die ich fragen darf, welche darf ich nicht fragen, was ist erlaubt im Bewerbeprozess, was ist nicht erlaubt und, und. Da können wir aber auch auf internationaler Basis mit Partnern arbeiten, die wir weiterempfehlen können, von denen wir sicher sein können, dass sie sich dort auskennen. Und da haben wir auch Netzwerke, mit denen wir arbeiten. Das geht auch.
Prima. Ja, wenn jetzt im Zielland sich plötzlich was ändert in Sachen Arbeitsrecht, Steuern, wer trägt da das Risiko?
Ja, also wer passt übrigens, ja, wer passt auf? Wir sind der
Wer passt
Arbeitgeber in
auf? Wer
dem,
kriegt das mit? Ja.
das sind wir. Also wir kriegen das mit, wir tracken das, weil wir der Arbeitgeber sind und du kannst dir vorstellen, dass das wirklich eine nicht so einfache Aufgabe ist, die wir aber natürlich, ja, ich würde mal sagen, exzellent hinbekommen, weil wir das Ganze tracken und monitoren können,
Da ist
weil
auch
wir
die
verantworten,
Gebühr begründet, zum
weil,
Beispiel in
ja,
solchen Dienstleistungen. Ja.
alleine die Payroll-Änderungen in jedem Land mitzubekommen, das ist ein Riesenaufwand, weil Payroll ist jetzt für jedes Land, du kennst Deutschland, aber dann gibt es in Frankreich wieder andere Regeln, dann gibt es in Spanien andere Regeln und das in 160 Ländern, wo man ein Angebot macht, das muss man alles mitbekommen und dann gibt es natürlich Steueränderungen jedes Jahr und Versicherungsthemen, die man ändern muss, vielleicht anpassen muss, Zeiterfassung, weiß nicht, Whistleblower-Richtlinien etc., diese Dinge. Das sind so Sachen, die müssen wir alle im Auge haben und das ist das, was wir, unser Business quasi, dafür lassen wir uns auch
Also ich
bezahlen dann.
bin als Arbeitgeber da safe, weil ihr euch drum kümmert, dass
Genau.
der rechtliche Rahmen, Compliance, Steuern und so weiter dass ihr das auf dem Schirm habt. Ja, vielleicht noch mal so auch zum Abschluss, wie läuft das denn ganz praktisch mit dem, übernimmt ihr auch diesen Teil des Onboardings, der die Zusammenarbeit mit euch regelt? Was ist mit einer Gehaltsabrechnung? Und wenn ich jetzt vielleicht auch Benefits in meinem Unternehmen habe, die ich dem Mitarbeiter im Zielland auch zukommen lassen will, wie individuell kann das denn gestaltet werden und wie läuft sowas ab?
Ja, das ist auch eine gute Frage, vor allen Dingen, weil Onboarding könnte ja zwei verschiedene Themen sein. Also bei uns ist das Onboarding anmelden bei den Behörden, die Payroll aufbauen und die Versicherungen, die Steuern und Abgaben alles in die richtigen Kanäle einzuleiten, damit wir angemeldet sind. Das ist bei uns das Onboarding, aber es gibt ja das Onboarding.
Das administrative Onboarding,
genau.
Das Fachliche könnt ihr natürlich.
Das Fachliche machen. Läuft über den Kunden, der den Mitarbeitenden für sich arbeiten lässt in dem Land. Da sind wir raus. Da könnte er, wenn der Arbeitgeber möchte, auch andere Services bekommen, wenn es mal um IT-Equipment geht, da mieten oder verteilen, solche Services bieten wir über Partner auch an. Aber das ist natürlich ein Onboarding, auch mit dem ganzen Learning und so weiter. Das ist etwas, wo der Kunde von uns selber Verantwortung trägt, seine Mitarbeitenden natürlich entsprechend dort zu betreuen. Also ja. Das Onboarding, das andere Onboarding, das ist auf unserer Seite.
Genau, okay. Und die Individualität der Arbeitsverträge? Also wenn ich sage, der soll jetzt aber, ich weiß nicht, Firmenwagen wird wahrscheinlich schwierig im Ausland,
ja.
aber irgendwelche anderen Dinge bekommen.
Das ist genau wie der Firmenwagen auch nicht überall möglich. Es muss man schauen, Land zu Land, was möglich ist, ob wir da was übernehmen können an Benefits oder ob man die irgendwie dann in anderer Form kompensieren muss über Gehaltszahlungen oder sonst was. Das sind Dinge, ja, da müssen wir aber im Vorfeld drüber reden.
Okay, prima. Ja, ich habe noch so zum Schluss eine Blitzrunde und ich hoffe, wir konnten da wirklich die Leute ein bisschen für begeistern oder zumindest, wenn so etwas ansteht, dass man sagt, da gab es doch was und dann frage ich mal den Martin, ob der mir weiterhelfen kann. Blitzrunde, vervollständige doch mal den Satz, EOR ist nichts für dich, wenn, für wen wäre es nichts?
Wenn du nur im Büro in Deutschland arbeiten möchtest.
Okay, und genau richtig für?
Für alle modernen Firmen, die Remote Work oder die Remote Work offen gegenüberstehen und die Möglichkeiten ausnutzen wollen, auch international einzustellen.
Super, prima, ja. Ich hoffe, wir konnten die Menschen begeistern und wir würden alles zu dir bzw. deinem Arbeitgeber in die Shownotes packen, damit man die
ja.
Möglichkeit hat, sich direkt an dich zu wenden. Und ja, vielleicht machen wir dann mal in einem halben Jahr oder so nochmal ein Recap, was es Neues in dem Bereich gibt. Und hinterlasst gerne Kommentare oder schreibt an die pia@coveto.de, wenn euch das Thema interessiert oder ihr noch Fragen habt. Ansonsten gerne direkt an den Martin wenden. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht in dieses neue, Anführungszeichen, neue Thema bringen.
Doch, auf jeden Fall. Also es waren auch für mich noch ein paar Punkte dabei, die super spannend waren, auch gerade das Thema Gehaltsspanne, wenn man jetzt auf Budgets gucken muss. Ich denke, da war für jeden was dabei. Vielen Dank, gute Zeit und allen da draußen maximalen Erfolg.
Danke sehr, wünsche ich ebenso.
Bis dann, ciao.
Ciao.